Winterdepression von wegen. Wir blicken zurück auf einen extrem hochwertigen Valencia-Marathon. Meine erste 200-Kilometer-Plus-Woche seit New York. Es geht jetzt wieder richtig in die Vollen. Und auch bei Schmitti ist einiges los.
Ach, ich habe nebenbei geheiratet. Ich laufe, mir geht's gut. Ich trainiere, Erkältung hin oder her. Silvester kann kommen, Leute. Das alles und noch viel mehr bei Einer rennt, einer hinterher. Euer Lauf-Podcast.
Endlich wieder Podcast. Ich habe mich gefreut. Die letzte Folge ist ja schon wieder 2 Wochen her und es ist eine ganze Menge passiert in den letzten Tagen. Aber ganz vorweg, Schmitti, ich möchte natürlich herzlich gratulieren zu deiner Hochzeit. Ganz großes Lebensereignis und ja, das verdient auf jeden Fall, dass wir da mit einsteigen heute in die Folge.
Ach, lieber Hendrik, das ist süß von dir. Ja, ein ganz großes Lebensereignis, was wir ja im kleineren Rahmen mit der Familie gefeiert haben. Es ist schon verrückt, ne? Jetzt ist man verheiratet. Ja, 40 Jahre alt, verheiratet, Ring am Finger, was soll ich sagen? Fühlt sich schon ganz gut an. Also, ich muss sagen, mit dem Ring, das ist noch so ein bisschen, ja, gewöhnungsbedürftig. Also, immer wenn man so runterguckt, gerade beim Laufen übrigens, ne? Schlackert er immer irgendwie mit. Also, ich habe ihn jetzt wirklich permanent angelassen. Ein komisches Gefühl, aber auch ein schönes Gefühl. Also, ich habe ehrlich gesagt das so vorher nicht gedacht. Ich bin ja immer so ein bisschen nach außen hin, große Klappe und mach so irgendwie so einen auf den coolen Typen. Und ich muss sagen, das hat mich doch emotional mehr berührt, als ich es ja am Anfang wahrhaben wollte. Und gerade das mit dem Ring, so, es ist einfach nur so ein Symbol, das ist ganz komisch. Aber ich finde das schon schön. Und ja, ich danke dir. Es war ein richtig toller Tag, ein sehr kalter Tag. Der 1.12. wirklich, oh, für Kölner Verhältnisse bitterkalt. Also wir hatten um die 0 Grad und zum Glück war es trocken. Ja, und ich meine, wer das Standesamt kennt in Köln, das alte Rathaus, historische Rathaus da unten am Heumarkt, Alter Markt, steht's ja, da war natürlich der Weihnachtsmarkt aufgebaut, was wiederum ganz cool war. Also wir haben vormittags den Termin gehabt und das war dann so als Kulisse, sage ich mal, auch für das ein oder andere Foto ganz nett. Also es war ein sehr gelungener, schöner Tag. Ja, jetzt bin ich verheiratet.
Dann gab es keinen Sekt, sondern es gab Glühwein bei euch.
Tatsächlich haben wir auch mit dem Gedanken gespielt, aber es gab Sekt. Mein Kumpel, der, ich nenne ihn jetzt hier mal Peter Volker Heinz, der Kölner wird wissen, wenn ich sage, der Reisdorf Becksbecks Lemon Mann vom Aachener Weiher, ein Typ, den ich ja schon seit vielen Jahren kenne, der polarisiert, nicht jeder wird den so cool finden. Ich sag mal, es ist ein richtig feiner, netter Mensch, ich behaupte, ich kenne den ein bisschen anders, der Flaschen sammelt, der ist so Mitte 60 und ist Flaschensammler in Köln und wir kennen uns vom Kaffee trinken und haben uns dann über die Jahre, ja, immer regelmäßig unterhalten und ich halte den für einen richtig feinen Kerl und der Typ hat mir auf jeden Fall mit seinem Moped den Sekt gebracht. Das fand ich spitze und das hat Spaß gemacht, auch wenn es kalt war, haben wir ein Sektchen getrunken, 2, 3 Fotos da unten geschossen, waren dann was essen mit der Familie, ganz lecker. Und zum Abschluss wurde noch gekegelt, also ein runder Tag.
Ja. Ja, wunderbar, solange du immer noch der Schmitti bleibst, also ich darf dich doch hoffentlich weiter noch Schmitti nennen, aber hat sich dein Name denn geändert oder ist alles so geblieben?
Nee, ich bleib ein Christian Schmidt, ich war immer ein Christian Schmidt, ich bleib ein Christian Schmidt und ja, so steht's auch weiter am Klingelschild und im Pass und in meinem Herzen. Ja, also nein, das, so ist es nicht gemeint. Also ich bin weiter der Schmitti und ja, Katharina behält ihren Namen auch und ist einfach so, haben wir jetzt gar nicht, klar, wir haben ja keine Kinder, da wäre es, glaube ich, nochmal was anderes, aber ja, jeder behält seinen Namen. Wir hatten übrigens auch keine Trauzeugen, also wir haben das, braucht man heutzutage auch nicht mehr. Wir haben das ohne Trauzeugen gemacht und ja, war trotzdem schön. Ja, und ich bin ja dann trotzdem auch gelaufen, also ich habe weiter trainiert, Sowieso an dem Tag
nein,
nicht.
Das, ne? Also, das wollte ich hören.
Ja,
Am
Hochzeitstag nicht. Hab mich aber echt mit dem Alkohol zurückgehalten, weil ich auch so ein bisschen angeschlagen war und sehr viele aus der Familie waren, wie es gerade jeder irgendwie gefühlt ist, waren am Kränkeln und so und dachte ich, komm, wenn du dir jetzt hier noch nachher warum, wieso, weshalb hier einen reinbretterst, also ich hab mal einen Sekt getrunken und auch mal ein Glas Wein und nachher auch ein Bier, aber das war es dann auch. Und dann bin ich, Freitag haben wir geheiratet, Samstag habe ich dann ganz locker, bin ich laufen gewesen, ich glaube so 10 Kilometer, mir so ein bisschen die Beine ausgeschüttelt und natürlich immer im Hinterkopf Silvesterlauf Gummersbach. Und dann habe ich ja am Sonntag, am 3. Dezember, den Nikolauslauf hier in Köln veranstaltet von der Deutschen Sporthochschule mitgemacht. Ja, tolle Veranstaltung, muss ich sagen. Auch da war es kalt, aber trocken. Eigentlich ganz gute Voraussetzungen. Morgens um 10 Start, das ist nicht so meine Zeit. Ja, und bin da mitgelaufen und war sehr, sehr zufrieden. Bin, ja, habe ich stolz gepostet. Ja,
und wie, ne? Und wie?
Genau. Du, es war super. 35,46 stand nachher netto auf der Uhr. Und ich muss sagen, ohne jetzt hier irgendwie, hätte wenn und aber und ich kann noch viel mehr. Es war tatsächlich ein Kaltstart, denn wie gesagt, um 10 war Start, um 10 vor 10 bin ich erst beim ASV. Wer die Örtlichkeiten kennt, ASV Köln, eher Richtung Stadion, ist so ungefähr, ich sag mal vom Start 800 Meter entfernt. Da bin ich um 10 vor 10 losgejoggt. Ja, ich war ein bisschen spät dran. Belassen wir es mal dabei.
Warum? Um
10,
was war da los? 10,
ja, ach, ich musste noch. Ich hatte das vercheckt. Ich bin, also du, so ein Verein in Köln. Ich bin auch mal für die so einen Staffelmarathon gelaufen. Die Kontakte kommen hier über meinen Laufkumpel, dem Knacki. Knacki, über den Knacki Deuser kommen die Kontakte zu dem Verein Köller Alarm. Das ist ein Verein, die setzen sich ein für, ja, für Kinder im Karneval gegen Alkoholmissbrauch, so, ne, in Richtung Alkoholprävention. Und jetzt bitte keine Witze, ja, Schmitti, da bist du ja der Richtige. Es geht um es geht um Kinder. So, ne, feiern ohne Zoff und Stoff. Ist das Motto von denen, Kölle-Alarm. Und toller Verein. Und mit denen bin ich einfach mal diese Staffel beim Köln-Marathon gerannt. Und die haben dann gefragt wieder, ob ich auch für sie hier beim Nikolaus mitlaufen wollte. Genau. Und da hatte eine Dame schon die Startnummer abgeholt. Und ich habe aufgrund dieser ganzen Hochzeitsfeierlichkeiten erst irgendwann kurz vorher gepeilt, die haben sich jetzt alle angemeldet für so einen Fun-Run. Aber ich wollte ja bei diesem Top-Run 10 Kilometer mitmachen und da musste ich irgendwie vorher an meine Startnummer kommen und dann habe ich die noch abgeholt, woanders in Köln und alles hat sich verzögert. Ja, und dann war ich erst um 10 vor 10 beim ASV, habe mein Auto geparkt und bin dann so
800. Aber umso mehr ist diese Zeit wert, ne? Umso mehr ist diese Zeit wert. Wir haben ja, ne, wenn ihr euch erinnert, an die letzte Folge hast du es ja noch gesagt, unter 36, das wäre toll. Und aus der kalten Hose dann die 35,40, das ist aber dann wirklich ein tolles Ding. Also du bist in einer richtig guten Form.
Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Und ja, wollte dich dann fragen, also genau, die 35,46, so aus der kalten Butze. Und dann habe ich sogar, also ich hatte jetzt mein Pulsmesser dabei, ne, und habe ja auch so einen Brustgurt schon seit längerer Zeit. Und was mich verwundert hat, normalerweise komme ich immer sehr, sehr hoch noch mit dem Puls. Auch bei Tausendern oder Zweitausendern komme ich teilweise, also wenn ich wirklich mich härter belaste, noch locker Ende 180 und so, ne? Sogar auch noch über 190. Und jetzt hatte ich da bei dem Zehner nur einen Maximalpuls von 175. Aber ich war trotzdem dann auch platt zum Schluss. Irgendwie ist der nicht höher gegangen. Ich weiß nicht warum, ob es an der Kälte lag oder woran mag das liegen?
Ja, also ich bin auch grundsätzlich jemand, der wenig auf Pulswerte schaut, aber erstmal ist es ein gutes Zeichen, wenn du bei einer hohen Intensität natürlich eine niedrigere Pulsrate hast, weil du dann, ne, natürlich deutlich besser diesen Laufschritt und diesen schnellen Schritt ökonomisierst. Also von daher ist es eher ein Zeichen dafür, dass dein Training sich immer mehr auszahlt. Schau mal, wenn wir jetzt ein halbes Jahr zurückgehen, ne, erinnert ihr euch noch zurück an Hannover, ne, als ich den halben gerannt bin, du den Zehner. Da waren die 40 Minuten das hier und da bist du mit Ach und Krach dann auch drunter. Also du hast es geschafft, ja. Aber du bist, ne, du musst es eben mit einer 40 Minuten ringen und schau mal, was du jetzt für einen Fortschritt seitdem wieder gemacht hast. So, ne? Und da verändert sich im Körper dann natürlich was, wenn du über einen längeren Zeitraum dann eben auch wieder konstant trainieren kannst. Und das hast du dieses Jahr ziemlich gut hinbekommen. Und das zahlt sich jetzt eben aus. Ich denke, dass man das einfach sieht.
Ja, fühlt sich auch gut an. Ich glaube, ich habe noch so ein Kilo abgenommen, aber es hält sich jetzt auch. Ich bin immer so um die 80, nach dem härteren Training so 78, aber das ist alles gut und ich esse auch viel. Klar, genieße das Leben nach wie vor. Ich habe jetzt Alkohol in den letzten Wochen so ein bisschen reduziert, aber sonst, die letzte Woche war sehr umfangreich, was die Kilometer angeht. Da habe ich mal so 65 geschafft. Das war jetzt für mich sehr viel. Obwohl ich leicht angeschlagen war, habe ich gedacht, komm, solange es nur Schnupfen und so ein bisschen Husten ist, ich habe kein Fieber, bin ich locker gelaufen und habe einfach gedacht, halt zumindest die Kilometer, versuch dich locker zu bewegen, habe wirklich da auch mal auf den Puls geschaut, dass ich nur in Anführungszeichen so um die Mitte 130 hatte, nicht weit über die 140 drüber gegangen bin, um da einfach sicher zu gehen, ja, und habe so weiter Kilometer gesammelt. Und muss jetzt mal gucken. Ich warte noch 2-3 Tage ab, glaube ich, bis wirklich so die nasale Stimme und ich merke, dass die Kraft noch mehr kommt. Und dann werde ich auch weiter mit meinen härteren Einheiten loslegen, ne? Weil ich habe ja dieses Ziel Silvesterlauf. Ja, ähnlich wie du natürlich.
Ja, auch ich bin mittendrin in der Vorbereitung auf Bozen. Diesmal, ich glaube, ja, tatsächlich zum ersten Mal in meiner Karriere ein internationaler Silvesterlauf, der nicht auf deutschem Boden stattfindet. So Trier bin ich natürlich auch schon mal gelaufen, ne? Da ist natürlich dann auch eine Menge los mit afrikanischer Konkurrenz, aber Bozen dann tatsächlich das erste Mal wirklich im Ausland in Italien, freue ich mich sehr drauf, ist dann auch ein sehr hochwertiges Rennen, ich habe noch nicht genau gesehen, wer alles starten wird, aber wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, dann ist da wirklich auch Weltklasse am Start und da freue ich mich dann mitzumischen, ich gebe jetzt richtig Gas auch schon wieder im Training, diese ganzen New York Marathon Sachen, die sind alle abgeschüttelt und ich habe tatsächlich das erste Mal auch jetzt wieder seit New York eine 200er Woche in den Beinen und boah, geht eigentlich alles gut voran. Ich bin super zufrieden.
Stark, wie viel sind das? Wie viele Kilometer in Bozen? 10 oder?
Ja, ich glaube, es sind 10. Ich müsste jetzt echt mal genau gucken, aber ungefähr um den Dreh ist es ein 10er. Ja. Ich weiß nicht, ob die Kilo genau vermessen ist. Aber also für meine Verhältnisse ein relativ kurzer wieder. Aber ja, auf jeden Fall für Silvester, da machst du in der Regel auch keinen Halbmarathon oder sowas. Also, ja, da geht's spritzig und knackig zur Sache. Und dann eine Woche später, ne, in Schwäbisch Hall, das haben die Veranstalter heute auch veröffentlicht, nochmal spritzig und schnell, dann auch wieder über 10 Kilometer beim Dreikönigslauf, da war ich ja im letzten Jahr auch. Ja. Gehe ich als Titelverteidiger ins Rennen, aber auch natürlich auch da wieder mit super starker Konkurrenz. Ne? Jens Mergenthaler wieder dabei, der jetzt ja auch im Cross super Leistung gebracht hat, oder auch auf der Straße sich da mit Julian Wanders auf Augenhöhe duelliert hat. Ne? Also auch da werde ich wieder richtig gefordert werden. Also ja, ich freue mich schon, dass man einfach wieder so ein paar Highlights im Blick hat. Ne? Die ja, kommen, das hilft super. Natürlich jetzt enorm. Jetzt ja nicht die einfachsten Bedingungen gerade. Ne? Da muss man jetzt einfach auch durch. Und wir haben es in der letzten Folge auch schon mal gesagt, wenn du dir dann so ein paar Ankerpunkte setzt, dann geht das natürlich auch schon deutlich einfacher, durch diese ganze ja, Regen, Kälte, Nässe durchzukommen. Und das ist ja wirklich eine Sache, die funktioniert sowohl für einen Amateur als auch für mich als Profi. Ne? Und auch ich habe eben auch mal mental damit zu kämpfen, wenn es halt wirklich jeden Tag grau ist und jeden Tag regnet. Und wenn man sich da wirklich so einen coolen Fixpunkt setzt, dann geht es deutlich besser. Also seid ihr, oder falls ihr noch in der Situation seid, jetzt so ein bisschen lost irgendwie in den Winter reinblickt und ja, euer Training schon bewältigen wollt, aber irgendwie nicht so richtig wisst, wofür ihr das Ganze macht und vielleicht ist irgendwie so der nächste ja wichtige Marathon für euch im Frühjahr oder ein Halbmarathon im Frühjahr erst, dann würde ich euch sehr empfehlen, euch vielleicht 2-3 so Ankerpunkte zu setzen, Aufbauwettkämpfe zu machen. Das ist immer eine Sache, die super gut funktioniert und die ja über die ihr euch wirklich freuen werdet, wenn ihr dann wisst, wofür ihr euch jetzt rausschleppt, ne? Wenn eben schon in den nächsten 5 Wochen der Wettkampf ist und nicht erst in den nächsten 3 oder 4 Monaten.
Ich war jetzt so ein bisschen traurig. Ich wollte eigentlich den kleinen Berglauf auch bei mir in der Heimat in Gummersbach mitmachen. Habe ich ja hier im Vorfeld schon ein bisschen erzählt. Das ist so der Unnenberglauf. Das wären 3,7 Kilometer nur bergauf gewesen. Ging jetzt einfach krankheitsbedingt nicht hier aufgrund der Erkältung. Aber was ich sagen wollte, das finde ich eben auch so schön, dass diese Läufe gerade jetzt im Winter oft ja auch so krumme Strecken sind. Deshalb auch diese Frage eben in Richtung Bozen. Gerade die Silvesterläufe sind ja auch oft oft sehr krumm, dass es eben nicht die glatten 10 oder so sind, sondern, ja, weiß ich nicht, jetzt in Gummersbach, das sind 10,7, so ein Crosslauf. Ich glaube, dann gibt es ja diesen berühmten von Werl nach Soest. Ich glaube, das sind auch um die 15, aber oft sehr krumme Strecken, die man sonst so nicht läuft, ne? Und das finde ich gerade cool. Also ich finde das toll, dass man nicht und auch diese Cross oder ich sag jetzt mal die Cross-ähnlicheren Läufe, die man jetzt überall so kennt, da sind ja viele bei, ich glaube im ganzen Land von den Laufveranstaltungen, das sind jetzt keine Cross-Läufe wie jetzt bei den deutschen Cross-Meisterschaften wirklich, dass man da durch den Schlamm wühlt, aber es sind überall so Cross-Passagen, Waldwege, dann gibt's mal wieder so trailige Ecken und so sehen ja sehr, sehr viele Wald- und Volksläufe gerade aus. Und das finde ich einfach immer toll. Abwechslungsreich und genau total, wie du sagst. Ja. Genau, einfach da, wenn es irgendwie mental nicht so läuft, einfach sich da irgendwo einen schönen Lauf raussuchen und dann drauf hinarbeiten, mal eine Woche mitmachen und ja, Spaß haben, ne?
Ja, da gibt's wirklich richtige Schmuckstücke. So, ne? Du hast gerade angesprochen, Werl nach Soest. Das ist ja der, glaube ich, teilnehmerstärkste Silvesterlauf sogar. Und den durfte ich tatsächlich auch schon mal gewinnen. Ist auch ein sehr cooles Rennen. Auch eine Sache, die man nicht so oft hat. Ne? Punkt-zu-Punkt-Strecke. Wo du dann in Werl eben anfängst und in Soest dann finisht. Ne? Ist auch mal was Besonderes. Auch jetzt, ich habe nochmal nachgeguckt, Bozen hat, ist tatsächlich 10 Kilometer, aber dann auf 8 Runden. Ist ja auch was Ungewöhnliches. Ne? Ganz kleine Runden. Das gleiche hast du ja in Trier bei dem bekannten Silvesterlauf, da wo zum Beispiel Amanal auch starten wird. Kleine Runden ist immer sehr cool für uns, weil dann eben dementsprechend die Zuschauer sich an der Strecke dann eben stauen und es da eben dann viel, viel lauter ist. Und dann machst du halt ein paar Runden mehr, aber dafür ist dann die Stimmung noch krasser. Also da kann man sich wirklich mal gut umgucken, so im Laufkalender. Da gibt's viele spannende Schmuckstücke, so gerade an den Silvesterläufen, die dann sehr traditionsreich auch sind. Also ja, da geht man nie... Oder fährt man nie schlecht mit, ne? Also auch Esther hat sich ja umgeguckt nach dem Silvesterlauf, da wird es dann wahrscheinlich so Bietigheim sein. Ich glaube, das ist auch eine relativ krumme Strecke. Und ja, also das lohnt sich schon, da mal die Augen aufzuhalten und vielleicht findet man tatsächlich dann eben auch einen coolen Lauf so bei sich in der Region. Oder man nimmt natürlich einen von diesen ganz großen Dinger mit. Ich habe viele schon gemacht. Ich war in Trier, ich war in Werl, ich bin jetzt eben in Bozen und ja, das ist immer auf jeden Fall eine Sache wert. Und ich finde es immer auch ein cooles Statement, was man setzen kann, wenn man eben sagt, komm, ich beende jetzt so ein Jahr eben nochmal mit dem Lauf, gehe dann ja mit einem guten sportlichen, körperlichen Betätigung so in die Feierlichkeiten dann rein, ist eigentlich immer ein sehr schönes Gefühl und eben auch so ein symbolischer Abschluss, finde ich, wenn man so ein bisschen den Laufsport mag, dann ist das immer eben ja eine schöne Gelegenheit.
Da habe ich mich gefragt, Stichwort Feierlichkeiten und Esther läuft in Bietigheim, warum lauft ihr nicht zusammen? Also für mich, ich habe jetzt noch mit dem Würmchen gesprochen, Mensch, das ist doch eigentlich optimal da unten in Bozen. Wir waren ja letztens erst in Südtirol, um da irgendwie so ein schönes Wochenende dran zu hängen. Da sind so viele schöne, nette Hotels und irgendwie mal noch hochzufahren in den Berg. Also ich war zum Beispiel in Thiers schon öfter, dieses Bergdorf direkt oberhalb von Bozen, Thiers. Das ist da, haben wir auch schon mal gesprochen, weil es thematisch um so einen Trailrun ging. Da startet ein ganz berühmter, der durch die Dolomiten geht. Ich komme gerade nicht auf den Namen in Thiers da. Wie heißt der denn? Ist auch egal. Ganz berühmter Trailrun. Die Leute, die ihn kennen, wissen, worüber wir reden. Auf jeden Fall ist es da sehr schön. Warum macht ihr nicht so ein Wochenende draus, ihr zwei?
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen undankbar, die Situation, dass wir eben Silvester nicht gemeinsam feiern können, weil ich komme an dem Tag auch nicht mehr weg aus Bozen. Das heißt, ich werde dann übernachten in Bozen und dann dementsprechend alleine in Anführungsstrichen feiern. Aber das ist tatsächlich die Sache, du musst halt erstmal ein Angebot kriegen. Ne? Bozen ist nicht so einfach reinzukommen und ein gutes Angebot zu kriegen. Und Esther als deutsche Meisterin wollte sich dann eben auch in Deutschland zeigen. Kann man auch verstehen, ne? Gerade so Rennen, wo man dann vielleicht den einen oder anderen Euro auch mal verdienen kann, die gibt's eben nicht so oft. Und das ist dann Silvester eben oft eine Gelegenheit, wo man dann zumindest eine Chance hat, dann Teil von so einem Trainingslager, ne, was für uns ja auch dann wieder anstehen wird. Kenia im Februar, Stichwort, ne, haben wir jetzt gerade fix gemacht. Und gerade eine Esther, ne, die aktuell so ein bisschen an der Schwelle steht zum Profitum, ihr würdet euch wundern, wie wenig die aktuell mit dem Sport verdient. Ne? Also das ist die Realität für viele auf ihrem Leistungsniveau. Und deswegen dann eben ein Rennen gewählt, wo eben auch eine Chance besteht, dass man dann eben ein bisschen mehr bekommt als die Reisekosten. Ne? Und Bozen ist wirklich ein relativ sehr hochwertig internationales Rennen. Da kommt es eben nicht so leicht rein. Ich bin froh, dass es bei mir dieses Jahr geklappt hat. Ich habe es auch schon in den letzten Jahren mal versucht und da hat es nicht geklappt. Also von daher auch für mich in der Hinsicht eine Premiere. Und Esther trifft, glaube ich, in Bietigheim auch trotzdem noch auf sehr gute Konkurrenz. Also ich bin gespannt, wie das alles ausgehen wird. Aber das ist tatsächlich eine Sache. Ne? Du überlegst dir dann schon, weil du nicht so viele von diesen Rennen, die dann nicht so ein großer Marathon oder Halbmarathon sind, auf die du dich monatelang vorbereitest, von diesen kleineren Startgelegenheiten gibt es nicht so viele. Und deswegen musst du dann schon überlegen, dass du vielleicht da so ein bisschen reinholst, ne? Weil, wie gesagt, für viele von den Athletinnen, auch auf Esters Niveau, ist der Sport immer noch ein Verlustgeschäft. Ne? Da zahlst du eher drauf, als dass du davon leben kannst.
Also in Gummersbach, da zahle ich meine Startgebühr auch drauf. Danach gibt's lecker Kaffee und Kuchen, immer zu sehr moderaten Preisen. Und ich glaube, man kann sich sogar noch online bis 15 Minuten vor dem Start anmelden. Und das ist, also ich will jetzt hier keine Werbung machen, nicht, dass ich ja nachher, wie gesagt, die Granaten am Start stehen habe. Ich glaube, es ist der wirklich älteste Silvesterlauf. Ich habe es schon tausendmal hier gesagt, ich weiß es, ich sage es noch tausend und einmal, der älteste Silvesterlauf Deutschlands, eine knüppelharte Strecke. Und ich rechne schon mit solchen Leuten wie Tobias Lautwein, Hyrox, unser Hyrox-Champion, der jetzt wieder übrigens am Wochenende, letztes Wochenende, den Hyrox in Frankfurt gewonnen hat. Das Elite-Rennen der Männer, wieder in einer 58er Zeit. Tobi Lautwein, Glückwunsch an dieser Stelle, Wahnsinn. Und wahrscheinlich werden dort auch Leute wie Markus Mockenhaupt, der Zwillingsbruder von Sabrina, auftauchen, der auch in einer bestechenden Form ist. Ich habe gesehen jetzt irgendwo, er postet immer sein gesamtes Training bei Facebook, bei Instagram, und da gucke ich natürlich so ein bisschen, ne? Wenn er hier zuhört, weiß ich nicht, lieber Markus, natürlich schaue ich da, der hat wieder 80, also der macht Triathlon auch, der rennt, der fährt Rad, der schwimmt unter der Woche, Wahnsinn, kriege ich alles nicht zusammen, aber ich habe gesehen, wieder eine 80er Laufwoche, und der scheint gut drauf zu sein, der hat irgendwo einen 11-Kilometer-Lauf gewonnen in einem Schnitt von unter 3,30, also das sind definitiv Gegner. Und da werde ich mich dranhängen und ich werde dir sagen, ich werde beißen bis auf die letzten Meter. Wirklich bis aufs Zahnfleisch. Der Schmitti wird
ja, das könnte alles wirklich ein,
geben. Der Schmitti
das könnte wirklich alles ein richtig spannendes geben. Duell werden.
Alles da geben. Also,
sag mal, sagen wir mal, du bist jetzt in 35 Minuten Form, bis dahin vielleicht nochmal einen Tick schneller, ne, auch mit einem vernünftigen Warm-up, wenn du auch rechtzeitig dich warm läufst. Sagen wir mal ein hohes 34-Minuten-Niveau. Das ist realistisch bis Silvester.
Das habe ich.
Das muss ein Tobi Lautwein erstmal laufen.
Du bist
hochspezialisiert. Auf eine Sache bist du hochspezialisiert. Er ist ja wirklich ein super starker Allrounder. Aber ich glaube, da im Laufen, das könnte echt auf Augenhöhe das Duell sein. Das wäre richtig spannend, wenn ihr dann nochmal aufeinander trefft.
Ich hänge mich rein.
Dann müssen wir ihn aber auch wirklich nochmal in unsere Folge einladen, zum zweiten Mal. Ne? Und dann
das müssen wir.
Ich hoffe, dass es da zum Duell kommt.
Das müssen wir machen. Also ich glaube, er läuft. Er hat mich ja gefragt. Er hat mich irgendwann angeschrieben und gesagt, du läufst du. Ich glaube in Gummersbach. Ich glaube, er läuft. Ich sag mal so, ich kann mich ja echt einschätzen und ich weiß, ich kann jetzt hier nicht sagen, ich werde das Ding auf jeden Fall gewinnen. Das ist natürlich völlig vermessen und Blödsinn. Aber unter die ersten 3, 4 bin ich auf jeden Fall dabei. Da werde ich mitspielen. Und ich sag mal so, wenn die Tagesform stimmt und ich jetzt gut durchkomme bis Silvester und wieder die Leier, aber ja, ihr wisst, wie das ist mit Familie, mit alten Freunden, man trifft sich vor Weihnachten. Ich bin natürlich ein geselliger Mensch, da trinkt man ein Weinchen, da trinkt man ein Bier und natürlich läuft man parallel weiter, aber dann ist das Fenster auf, dann fängt man sich mal wieder ein. Ha, da muss ich jetzt so ein bisschen aufpassen. Das war schon immer meine Schwäche, die Geselligkeit, es ist einfach auch meine Schwäche. Ne, im Lebenslauf, er war gesellig, stets bemüht und gesellig, der Schmitti, einfach ein feiner, ist ein netter Kerl. Da muss ich jetzt so ein bisschen aufpassen, werde ich auch aufpassen, aber wenn ich fit bin am Silvestermorgen, dann ist mit mir zu rechnen und ich kenne die Strecke. Die Strecke geht, ich glaube, der Streckenrekord ist knapp unterm Viererschnitt. Also die Strecke ist brutal. Und das sind Typen gewesen, die können auch kleine 31er Zeiten oder was laufen. Also die Strecke hat es in sich. Ist, So, ich will jetzt gar nicht natürlich, wenn jetzt der Simon Dahl das hört hier und sich entscheidet, hör mal nochmal Simon, Glückwunsch, der ist eine tolle 32,18, glaube ich, gelaufen, jetzt hier beim Nikolauslauf. Ja, was soll ich, einer, der eine 32 drauf hat, den kann ich auch nicht auf einer schweren Strecke schlagen, dem kann ich nicht Paroli bieten, das ist einfach so. Aber wenn ich eine 32 laufen würde, würde ich wahrscheinlich auch in Köln bleiben beim Silvesterlauf. Naja, mal gucken.
Mal gucken. Aber du würdest schon sagen, dass so schwieriges Terrain, Matsch und so, dass das ein
Sache ist, schon mein
die
Ding.
Dir eher liegt.
Das liegt mir schon eher. Das liegt mir schon eher, ja. Und was mir
Ich hätte dich gern bei der Cross-EM gesehen.
Du, ganz kurz noch, was mir eher liegt, ist die Mischung. Wenn eben nicht nur Matsch und Steiltere, sondern, und das hat der Lauf auch, wenn immer mal wieder Stücke drin sind, Abschnitte drin sind, wo man rollen lassen kann, wo man mal wieder einen Schritt aufnehmen kann, wo man laufen lassen kann, das gibt's ja auch, ne? Dieses immer mal der stetige Wechsel, das gefällt mir schon und das liegt mir auch, glaube ich. Und ja, und wenn ich dann hinten raus dranbleibe, bin ich immer, immer am Ende brandgefährlich. So viel dazu.
Ja, ich hätte dich gern bei der Cross-EM gesehen. In Brüssel, wo warst du da?
Ja, da war ich beim Ugly Christmas Sweater Run in Leverkusen. Ich musste arbeiten am Sonntag und bin tatsächlich
Prioritäten gesetzt.
Ich habe Prioritäten gesetzt. Ich hatte Wochenenddienst und bin in einem hässlichen Weihnachtspulli durch Leverkusen gelaufen. 5 Kilometer. Deshalb konnte ich leider die Cross-EM nicht verfolgen im Livestream. Ja, also wie sollen wir es machen? Erzähl du mir mal was von den Ergebnissen. Mein Papa rief mich eben im Auto an und hat mir vorgeschwärmt von der U23, glaube ich, irgendwie der Jugend. Wahnsinn, was da ein Däne und ein Holländer sich ein Duell geliefert. Und unglaublich und. Ich habe gesagt, Papa, ich habe es nicht gesehen, ich weiß es nicht. Ja doch, aber das musst du wissen. Und hat mir da ein bisschen erzählt, aber... Viel mehr habe ich nicht mitbekommen, außer, dass unsere deutsche Cross-Rakete, wo ich mich ja beim letzten Mal schon gefragt habe, also dieser, jetzt hilf mir mal schnell, Görger, wie heißt er denn, ja. Unser deutscher Crossmeister hier, ich teaser Markus hier einen Namen Görger, an, ja, der heißt doch nicht Max, oder?
Markus Görger,
ja, diesen... der da durch den Matsch geflügt ist, als sei es eine Tatanbahn, der ist ja leider nicht dabei gewesen, der ist ja irgendwie krank geworden oder so, ne?
Ja, also habe ich auch gehört. Schade, ne? Wäre spannend gewesen, wer sich da geschlagen hätte, weil was, ne, ich habe es auch nicht geguckt, aber was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass diesmal Leute vorne waren, wo man sagt, da können unsere Top-Athleten auch mithalten. Ne, wenn ich jetzt mal gucke, wer bei den Männern gewonnen hat, Jan Schrupp, Franzose, EM-Dritter über 10.000 Meter, das ist schon jemand, so da können unsere Jungs auch mithalten. Mit Jakob Ingebrigtsen war eben nicht da, aber ne, Platz 2 war, ich glaube, Norweger, Magnus Tuff-Mürre und Robin Hendricks aus Belgien Dritter. Das sind alles Leute, die sind keine Unbekannten. So, ne? Gegen die sind viele von uns schon gerannt und immer wieder auch auf Augenhöhe gerannt. Man hat es ja eben gesehen, dass ein Aaron Biedenfeld dann eben auch ziemlich dicht dran war, so an diesen ganzen Leuten. Ne? Das sind dann eben auch nur 20 Sekunden, die dann fehlen bis zum Treppchen. Ne? Da sieht man natürlich auch, dass es sehr eng war, ne? In Top 10 knapp verpasst, aber da ist dann der Weg gar nicht mehr so weit. Und auch, dass so ein, was mir auch aufgefallen ist, ein Kripper, ne, aus Italien, das ist ja einer der Top-Favoriten gewesen, hat auch afrikanische Wurzeln, aber Start für Italien, ist 14. geworden, dann ziemlich gleich auf mit dem Aaron Biedenfeld. So, ich finde, das sind Sachen, die machen Mut. So, da ist, ne, der Abstand ist gar nicht so groß zur europäischen Spitze. Man sieht, dass ziemlich viele da in der Lage sind, so einen Titel zu holen. Das Gleiche gilt auch im Nachwuchsbereich, ne, wo wir teilweise tendenziell noch erfolgreicher sind. Ne, ich denke zum Beispiel an Team Silber bei der weiblichen U23, ne, und im Nachwuchsbereich haben wir eben auch die Talente, die man braucht, um da oben mitzumachen. Deswegen glaube ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Wie gesagt, ich habe mir die Rennen jetzt selber nicht angeguckt, weil ich eben selber in mein eigenes Training vertieft war. Ich hab eine ganze Menge um die Ohren gehauen da an dem Wochenende. Aber ich fand, insgesamt haben die Ergebnisse durchaus gezeigt, dass der zeitliche Abstand nach vorne gar nicht groß ist. dass wir Leute haben, ne, die nur so einen kleinen Fingerschnips brauchen, um wirklich nach ganz vorne zu rennen und dass das ein Trend ist, den wir auf jeden Fall weitergehen sollten. Das sind so ein bisschen die Takeaways, die ich habe von dieser EM, ne, wenn ich mir die Ergebnisse angucke oder auch bei Instagram habe ich ein bisschen verfolgt, wenn man da die Rennbilder gesehen hat, eine sehr, sehr tiefe, schwierige Strecke gewesen da in Brüssel. Wäre maßgeschneidert für dich gewesen, die Strecke? Ich glaube, also, du hättest da deinen Spaß gehabt, egal ob du da vorne mitgerannt wärst oder nicht. Auf jeden Fall, Chapeau an Aaron Bienenfeld. Das war wirklich, wirklich eine starke Leistung und da hat nicht viel gefehlt.
Glückwünsche. Ich hätte es mir auf jeden Fall reingezogen. Klar, also definitiv. Ich habe sogar noch den Link und so vorher gesucht. Aber dann kam eben der Arbeitseinsatz und das hat auch Spaß gemacht. Ne? Ich war in Leverkusen an der Bayer Arena, da war Start und Ziel. Und tatsächlich, wann hat man das mal, dass man in seinem Job auch so ein bisschen seinem Hobby frönen kann? Das ist ja irgendwie selten, ne? Und also klar, wer jetzt irgendwie, gibt ja doch die ein oder anderen, die dann sagen, Mensch, mein Job ist auch irgendwie meine Leidenschaft, mein Hobby. Aber ich bin dann schon auch eigentlich froh, wenn ich am Wochenende mal nicht arbeiten muss. Naja, aber dieser Lauf war wirklich nett. Also es wurde ein schäbiger Weihnachtspulli gekauft, den hatte ich noch nicht, da habe ich mir noch schnell was zugelegt, dann so eine Bling-Bling-Tanne auf den Kopf gesetzt und eine blöde Brille und dann bin ich in Leverkusen mitgerannt bei diesem Ugly Christmas Sweater Run, 5 Kilometer und natürlich hat die Zeit keine Rolle gespielt. Also ich kann dir noch nicht mal sagen, wie lange ich für die 5 Kilometer gebraucht habe. Es gab reichlich Verpflegung, Glühwein, Bier, Kinderpunsch, Mettwürstchen, Schokolade, Kekse. Eine sehr nette, sympathische Veranstaltung, muss ich wirklich sagen. Ja, ich hatte so, ich denke mal im Ziel knapp unter einer Stunde für die 5 Kilometer, weil ich musste das natürlich mit meiner GoPro und hin und her. Ein Kollege, der hat gedreht und dann quatschst du mit den Leuten und nimmst Sequenzen. Ich bin tatsächlich die 5 gelaufen, aber halt im Arbeitsmodus, sage ich mal so, und hatte meinen Spaß. Da haben 500 Mann mitgemacht, mit bekloppten Outfits, mit verrückten Pullis. Ich sag mal so, die Leute hatten auch im positiven Sinne alle schön einen an der Klatsche. Also das war Unfug und Irrsinn, wie er mir gefällt. Und da habe ich einen schönen Beitrag zusammengeschnitten und konnte heute noch, wann hat man mal das Glück, als Moderator seinen eigenen Beitrag noch anmoderieren. Also gelungen.
Ja, das ist ein Ding.
ein gelungener Montag. Punkt. Bumm. Ja, das war schön. Deshalb habe ich halt den Cross.
Das sind, glaube ich, die Organisatoren vom EVL-Halbmarathon Leverkusen, richtig?
Absolut, absolut. Mit denen bin ich
da auch. Da habe ich nämlich ja selber eine sehr enge Verbindung. Ne? Da bin ich ja seit Jahren sozusagen Dauergast bei der Veranstaltung und kenne das Team dahinter auch. Fand ich eine sehr lustige Aktion, das ja auch mal so ein Fun-Event zu machen. Dieser EVL-Halbmarathon ist auch ein cooles Rennen im Sommer. Wie gesagt, die letzten Jahre war ich immer dabei und ist auch eine Sache, die ich euch sehr empfehlen kann, weil dieses Team ist super eingespielt. Die organisieren halt nicht nur dieses Rennen, sind auch im Triathlon sehr aktiv und kann ich immer euch ans Herz legen. Ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr auch wieder dabei sein kann.
Und übrigens ein Zuhörer von uns, der Roman Running, der hat mir geschrieben, geil, du warst beim Sweater Run, den habe ich damals ins Leben gerufen und ist super stolz, dass der nachdem ich nicht mehr da bin, wieder läuft. Also, ja.
Und dem Roman kannst du, wenn du ihm antwortest, kannst du mir gleich auch gratulieren. Der hat nämlich ein paar Wochen vor dir geheiratet, auf Amrum.
Ach, ja, Roman, also hör mal, das werde ich gleich machen. Also werde ich gleich mal direkt, lustig, so klein ist die Welt. Ja, und der Lauf hat echt, hat Spaß gemacht, war schön.
War
super.
Ja, schön, war nicht der einzige ultig. Lauf in den letzten Tagen, der Spaß gemacht hat. Ein Feiertag aus Marathonsicht, den gab es ja auch in Valencia, ne? Das war ja der Marathon, auf dem sehr, sehr lange jetzt viele hingefiebert haben, wo eigentlich relativ klar war, dass da auch nochmal die Karten vielleicht neu gemischt werden, was Olympia-Qualifikationen angeht, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz vielen anderen Nationen. Und ja, was würdest du sagen? Du hast es sicherlich auch verfolgt. Hat er enttäuscht oder nicht?
Er hat überhaupt nicht enttäuscht. Ich habe mir jetzt auch schon diverse Podcasts reingezogen und Berichte gelesen und. Nein, die Leistungsdichte ist enorm. Erstmal natürlich Glückwunsch an die deutschen Starterinnen, Starter. Also vorneweg natürlich Laura Hottenrott und Richard Ringer. Also fantastische Zeiten. Beide, also wieder für Richard wieder unter der Olympianorm, aber diesmal natürlich richtig, richtig deutlich. Die Bestzeit wieder pulverisiert. Wir haben vorher kurz drüber gequatscht. Du hast es angesprochen, also wie er gelaufen ist. Die letzten 5 beziehungsweise zwischen 35 und 40, den Abschnitt 5 Kilometer in 14 Minuten 19 und dann kommt da irgendwie eine 2:07:05 oder was hatte er bei raus. Also das ist schon super, super, super stark, oder? Boah, also ja,
ja, Wahnsinn. Also fand ich auch, ne? Er hatte ja so ein bisschen so eine Doppelaufgabe. Einmal war er jemand, der die Olympianorm schon erfüllt hat. Und andererseits wusste er, dass er so ein bisschen angegriffen wird vom Haftom Welday, ne? Der auch für Deutschland startet. Und er war, glaube ich, so ein bisschen gefangen zwischen, will ich jetzt richtig geil Gas geben, eine eigene Bestzeit nochmal deutlich verbessern und auf der anderen Seite eben diesen Platz abzusichern, ne? Weil er wusste, wenn er vor Haftung bleibt, dass er dann relativ sicher auch bei Olympia dabei sein wird, dann müsste jetzt schon sehr, sehr viel Pech noch passieren, dass er da aus den Top 3 rausfliegt. Und ich glaube, so ein bisschen hat das Rennen eben auch gestaltet, hat die Handbremse noch ein bisschen angezogen auf den ersten Kilometern und hatte dann natürlich eben die Power, dann so einen krassen 5-Kilometer-Abschnitt reinzurennen. Zeigt natürlich auch ganz deutlich, dass das 2:07 im Grunde auch eine Schallmauer ist, die er ziemlich bald deutlich unterbieten wird. Ne? Mindestens die 2:07 unterbieten. Ich sehe den sogar auch auf dem 2:05 mittelfristig. Gerade auch, wenn man sich anguckt, was so international passiert ist. Ne? Wenn man in unser Nachbarland guckt, nach Frankreich, die ja dann tatsächlich auch Leute hatten, mehrere Leute im 2:05er-Bereich.
Drei oder vier, ne? Drei Franzosen oder waren es vier?
Also ne, Metel Ferrer mit 2:05:43. Das war übrigens der bei der Militär-WM auch dabei war. Ich glaube, Bronze gewonnen hat. Ne?
Ja.
Ne, zeigt auch, wie hochklassig diese Militär-WM tatsächlich besetzt war. Der hat da nicht gewonnen, ne? Aber der rennt jetzt in 2:05 in Valencia. Aber Nicolas Navarro, auch jemand, ne, wenn den Podcast länger hört, den ich zum Beispiel sehr intensiv verfolge, ja, auch in 2:05, wieder eine neue Bestzeit, wieder eine Minute runtergedrückt, die Bestzeit. Ein zweiter Franzose unter 2:06. Dann kam Felix Buhr, auch mit einer 2:06er-Zeit. Amdouni, den kennt ihr auch von den Olympischen Spielen in Tokio, das war der die Flaschen abgeräumt hat, auch noch 2:06 gerannt. Ja, also wir hatten 4 Franzosen unter 2:07 und das kann Richard auch. So, und ja, es war natürlich eine Menge los in diesem Feld. Ne? Also auch aus europäischer Sicht unglaublich viele Leute, die auch Olympianorm gerannt sind. Auch hier der Bruder von dem eben angesprochenen Yemane Bären-Kripper, der heißt Neka Genet-Kripper, 2:07:35 gerannt. Barata, das ist ein Portugiese, der vor kurzem den 59 Halbmarathon gerannt ist. Ne? Also auch da Puma-Athlet übrigens. Richtig krasse Bestzeit im Halbmarathon gerannt, konnte die umsetzen, ist Olympianorm gerannt für Portugal. Da war echt viel, viel los in dem Feld. Wir hatten noch einen Franzosen, Choquet heißt der, mit 2:07:42. Ja, ist leider nur Platz 5 in der französischen Wertung. Überleg das mal, ne? Der rennt Olympianorm 30 Sekunden drunter und ist 5. Franzose in diesem Rennen. So, also das war schon eine unglaubliche Dichte, die da war. Ich habe mir den Spaß mal gemacht so und geguckt, welchen Platz oder mit welcher Zeit du 50. geworden bist, mit welcher Zeit du 100. geworden bist in diesem Feld.
Ah, und?
Was würdest du schätzen? Mit welcher Zeit bist du 50. geworden in Valencia?
Jetzt, Moment, jetzt erwischst du mich natürlich, pass auf, jetzt muss ich ein bisschen überlegen, jetzt erwischst du mich kalt, weil ich mir diese Listen überhaupt nicht angeschaut habe. Ich weiß überall vom Hören sagen, von wegen so stark eben auch besetzt, so dichte, so eine starke Dichte. Jetzt schätze ich einfach mal, du bist mit deiner, pass auf, ich rechne mal ganz kurz, du bist ja mit deiner 2:08:48, bist du, glaube ich, 20. geworden in Berlin, oder?
Genau, ja.
Warst du 20. Okay. Valencia ähnlich stark besetzt wie Berlin. Jetzt würde ich einfach mal sagen, dass du 50. bist du geworden, 50. bist du in Valencia bei den Männern geworden mit einer 2:13:47.
Na, tatsächlich mit einer 2:11:53. So, also überleg mal, ne, das ist fast die Olympianorm für Tokio, ne, für 2021, die Olympischen Spiele gewesen.
Wahnsinn.
Das ist unfassbar, was da ja, pass auf, los und die ist. Das sind halt nicht nur nicht nur Kenianer und Äthiopier, ne? Da sind eben ganz viele Nationen dann dabei. Ne? Wenn ich mal gucke, Platz 50 Makedonien, dann davor Österreich, dann ein Kenianer, dann Georgien, Dänemark, Frankreich, Spanien, Marokko. Also es ist durch die Bank, bis auch Südamerikaner ganz viel dabei.
Die ganze Welt.
Ja, und das zeigt halt, was da gerade passiert auf der Welt, wie sich das Niveau wirklich durch die Decke verabschiedet nach oben. Klar, Platz 100 auch spannende Schätzung. Da bin ich mal gespannt, was du sagst.
Ja, gut, da würde ich jetzt sagen, ist ein Belgier. Wie bitte?
Ist ein Belgier, Steinbäten.
Ich sag jetzt einfach mal, der ist eine 2:15:25 gelaufen als 100.
Ja, 2:17:44. Also,
ja, okay, dann ist es dann ein bisschen. Ja, war jetzt.
Du bist
okay,
noch optimistischer, aber ja, also. Ja, aber überleg mal, du rennst einen Marathon 2:16 und wirst halt gerade, kommst gerade in die Top 100.
Ja, Wahnsinn. So,
ne? Also das ist halt unfassbar, das
gigantisch,
wie das dann da weitergeht. Und es geht halt wirklich im Sekundentakt dann eben auch weiter, ne? Also auch in die 150er und 200er Bereiche, ne? Platz 200 wirst du dann mit einer 2:23. So, und
irre, Platz, also man muss 300, natürlich auch
Platz 300 wirst du mit einer 2:26. Also das ist Dichte.
Verrückt, das ist Dichte. Die Bedingungen waren optimal. Ich glaube, die Bedingungen sind in Valencia immer optimal. Valencia ist übrigens auch eine ganz tolle Stadt. Also da solltest du auch mal laufen. Ich würde mitkommen und dir die Flaschen, die Profis kriegen sie ja nicht gereicht. Aber ich bin dein Flaschenhalter, also vielleicht bist du irgendwann auch mal da.
Ja, würde ich gerne. Warum nicht? Natürlich.
Warum nicht? Und Laura Hottenrott müssen wir auch noch sagen, Glückwunsch, das ist die Olympia-Quali und das ist wahrscheinlich, natürlich, es gibt jetzt noch Rennen, aber das ist meiner Meinung nach auch die Olympia-Teilnahme. Da wird sich auch nach Dubai und auch nach Tokio und so weiter nicht mehr viel ändern. Also mit einer 2:24, was hatte sie, 48 auch oder irgendwie 46, 2:24 etwas höher.
Ja, irgendwie dann, sowas, ne? in dem Bereich, ja.
Denke ich schon, dass du damit
die Chancen stehen da definitiv gut. Ne? Spannend war auch Haftom Veldai, ne? Da haben ja auch viele drauf geguckt. Auch ich habe natürlich drauf geguckt, weil das mich ja auch direkt betrifft, ob da noch eine Olympia-Chance ist oder nicht. Ganz knapp vorbei an der Norm, aber natürlich auch eine krasse Zeit mit 2:08:24. Bin ich auch mal gespannt, ob das am Ende reichen könnte noch, um nach Paris zu kommen oder ob da nochmal nachgelegt werden muss. Tendenziell glaube ich, dass er nochmal nachgelegt werden muss, aber ist auch spannend. Bei den Frauen haben wir gerade schon drüber gesprochen, auch spannend gewesen, was Melat Kayeta macht. Die ist ja ganz vorne mitgerannt und war lange noch auf deutschen Rekord. Das war ja auch jemand, wo viele gesagt haben, das ist ein sicherer Olympiaplatz, auch wenn sie aus Afrika kommt, startet für Deutschland. Und da haben viele gesagt, das ist eigentlich klar, dass die gesetzt ist, so dass es eigentlich für die in Deutschland Geborenen eigentlich nur zwei Plätze zur Verfügung gibt. Aber das ist ganz anders gekommen. Die ist dann tatsächlich relativ spät ausgestiegen. Und da haben viele, glaube ich, nicht mit gerechnet. Und da ist natürlich jetzt auch spannend zu gucken, ob die nochmal einen macht vor Ablauf dieser Januarfrist, ne, wo dann eben Großteil der Olympiaplätze schon vergeben wird. Mich würde es wundern, wenn sie es nicht tut. Aber ja, mich hat auch gewundert, dass sie dann eben so aggressiv anläuft und nicht erst sich den Olympiaplatz sichert.
Das habe ich auch nicht.
Den hätte sie relativ sicher geschafft, muss man schon sagen. Ja.
Das habe ich auch nicht verstanden. Also warum geht man dann? Ja, weil wahrscheinlich ist es irgendwie ein anderes Verständnis, eine andere. Vielleicht ist das unsere Perspektive, an so einen Lauf ranzugehen. Vielleicht geht sie anders ran. Im Prinzip läufst du anders.
Aber ich glaube schon, dass da noch was kommt. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es bei dem Versuch bleibt. Dafür ist einfach ein Olympiastart zu besonders und das wird sie sich sicherlich nicht nehmen lassen. Aber ist auch spannend zu verfolgen, was da passiert. Man kriegt natürlich relativ wenig mit. Ne? Aber ja, ich würde mal darauf wetten, dass da im Januar noch was passiert.
Aber Stichwort, um dich zu zitieren, dafür ist ein Olympiastart zu besonders. Wie sieht es denn aus so im Henrik Pfeiffer, im Köpfchen? Was Thema Olympia? Beschäftigst du dich da noch mit den Gedanken, mit vielleicht dem letzten Prozent Restchance? Oder wie viel Prozent sind es noch? Vielleicht sind es ja 3%. Also immerhin, du bist unter einer Haftom Veldai, der ist jetzt stärker. Jetzt kenne ich mich mit diesen ganzen Plätzen in der Weltrangliste nicht aus. Wahrscheinlich kennt sich da keiner wirklich aus. Ich weiß nicht, wie es so aktuell gerade um dich steht. Aber lass uns doch mal teilhaben an deinen Gedanken. Wie ist es denn so? Also es wäre schon geil, oder? In Paris. Ich habe nur noch ganz kurz. Ich habe schon alles überlegt. Die Hotels und so, es ist ja alles sauteuer. Natürlich buche ich mir morgens den Thalys, hänge den ganzen Tag an der Strecke und fahre wieder zurück. Also ich bin selbstverständlich an der Strecke. Also vielleicht sollte man das so oder so machen, ne? Egal, ob du jetzt läufst oder nicht. Also jetzt nichts gegen dich, Ihr wisst, was ich meine. Naja, da müssen wir nochmal gesondert drüber reden, wie wir bei diesen Hotelpreisen doch noch irgendwie einen Olympiatag in Paris verbringen können und den gebührend auch feiern können. Also da Kniffe und ein paar Tricks, das überlegen wir uns. Aber genau, ich rede und rede und rede, du merkst, ich bin noch aufgeputscht. So, Henrik, wie sieht's aus bei dir?
Ja, also erstmal bin ich ja in der dankbaren Rolle des Beobachters gerade. So, ich muss jetzt erstmal nichts tun, ich muss erstmal gucken, was so passiert. Und Haftom hatte jetzt seine Chance, jetzt kommt noch Samuel Fitwi in Dubai im Januar und gucken, was da passiert. Und Stand jetzt sieht es ja eher so aus, als würde tatsächlich würden nur zwei der drei deutschen Plätze vergeben werden, schon vor Ende Januar. Und dann würde natürlich alles wieder offen sein. Da würde das Ganze früher wieder offen sein. Ne? Ihr müsst euch so vorstellen, es werden von 80 Plätzen im Marathon 64 Ende Januar vergeben und die restlichen 16 dann erst ins Frühjahr hinein. Und wenn drei Deutsche unter den besten 64 sind, dann sind eben die Plätze weg, ne? Dann ist der Deckel drauf und wenn es nicht so ist, dann ist eben dieser dritte Platz noch offen. Und muss man jetzt einfach gucken, was passiert in Dubai oder ob nochmal jemand die Überlegung hat, vielleicht nochmal vorher im Januar einen zu machen. Muss man einfach abwarten und sich das Ganze angucken. So klar, wäre Haftum jetzt 207 oder 206 gerannt, dann wäre wahrscheinlich jetzt schon eher der Deckel drauf. So ist jetzt alles noch offen. Jetzt hat Samuel Fitwi natürlich eine komfortable Situation, dass er eine Chance bekommt. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass einige andere auch noch die Überlegung haben, komm, wir machen noch mal ein Ding im Januar. Und so wie du kennst mich ja, ich lasse mir generell ja nie in die Karten gucken. Und ich bin auf alles vorbereitet.
Leute, das ist ein Spruch, das würde ich mir jetzt ganz fett anstreichen. Ich bin Henrik Pfeiffer, O-Ton, ich bin auf alles vorbereitet. Lassen wir einfach mal wirken, im Raum stehen, was immer das auch heißen mag. Ich will jetzt hier nicht rumspekulieren, aber eine 2, wer 1 und 1 zusammenzählen kann, ich weiß ja gar nichts, aber eine 200er Woche für einen Silvesterlauf in Bozen, lassen wir einfach.
Du musst grundsätzlich, ne, also ne, ich spreche auch viel gerade mal Richtung Sevilla zum Beispiel, das ist natürlich ein spannendes Rennen, ne, wenn jetzt zum Beispiel der Januar noch, noch überdauert wird und das ins Frühjahr sich hineinzieht, dann glaube ich, wird in Sevilla ein ähnlicher Showdown sein wie jetzt in Valencia.
Auch eine schöne Stadt.
Natürlich der Hannover auch eine schöne Stadt. Der Hannover-Marathon ist bei mir gesetzt, das weiß man. Ne, da treffe ich dann zum Beispiel auf Amana Petros bei den deutschen Meisterschaften, wird auch spannend. Und da ist natürlich auch spannend, ob das tatsächlich noch eine Relevanz hat dann für Olympia. Also es ist sehr, sehr viel in der Schwebe und ja, wir schauen uns das Ganze mal jetzt an und das Beste, was du tun kannst, egal was dich erwartet, ist auf jeden Fall hart zu trainieren und da sind wir jetzt wieder drin. Ich bin heilfroh, dass wir hier in Hannover eine Halle haben. Weil wir hatten jetzt wirklich einige Wochen mit ziemlich schwierigen Bedingungen, gerade auch Schnee, ne, wo du dann draußen die Tempoläufe deutlich schlechter durchziehen kannst. Ich hatte jetzt auch ein Programm tatsächlich auf meinem Laufband gemacht, ein 4x4, ziemlich schnell. Da bin ich froh, dass es dann eben so ein paar Sachen gibt, die man dann eben auch in etwas wärmeren Umfeld machen kann, obwohl hier eben tiefer Winter ist.
Was heißt ziemlich schnell 4x4? Wie schnell?
Also im Grunde Marathontempo ökonomisieren, ne? Also so im Bereich von 20 km/h halt, also 300 in dem Bereich. Das ist ja die Kunst, möglichst viele von diesen Kilometern eben da drin zu haben. Aktuell mache ich ein bisschen was anders, als ich es jetzt vor Berlin zum Beispiel gemacht habe. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen mehr Akzent gesetzt auf Tempo, Geschwindigkeit aufbauen, ne? Gerade jetzt, wo der Marathon, welcher auch immer jetzt im Frühjahr noch kommen wird, wo ich auch noch nicht genau weiß, welcher Marathon kommt, dass ich da jetzt erstmal so mir so ein bisschen Geschwindigkeit wiederhole, die in so einer Marathonvorbereitung ja so ein bisschen leidet. Also ich habe jetzt zum Beispiel 20x600 in der Halle gemacht, habt ihr vielleicht bei Instagram gesehen. Das war eine von diesen Einheiten, die deutlich, deutlich unter dem Wettkampftempo dann auch gemacht wird, ne, wo dann eher im Bereich von 2,45 so auf dem Kilometer, wo du dann relativ viele Meter abspulst. Dann das 4x4, das ist dann eben sehr marathonspezifisch, aber dann eben auch andere Einheiten, wie Tausender, Zweitausender, so um den Dreh. Also ich setze gerade Akzente, die eher tempoorientiert sind. Ne? Weniger Longrun-orientiert, sondern eher tempoorientiert.
Da habe ich direkt ein, zwei Fragen. Einmal Stichwort Renntempo ökonomisieren. Also macht das Sinn, für einen Marathon, aber auch für Unterdistanzen, sprich 10 Kilometer, wenn ich jetzt beispielsweise, um jetzt mal bei mir zu bleiben oder auch bei Leuten zu bleiben, die vielleicht 40 Minuten laufen wollen, macht es bei mir augenblicklich Sinn, dass ich regelmäßig Tausender, Zweitausender, was auch immer, meine Intervalle dann in 3 Minuten 30 laufe, sprich auf ein Renntempo von 35 Minuten, oder laufe ich lieber einen Ticken schneller, Unterdistanz, oder variiere ich, oder was rätst du da? Also Stichwort nochmal, dieses Marathon-Renntempo ökonomisieren. Was rätst du da?
Ja, die Ansätze sind nicht ganz identisch. Also wenn du ein 10-Kilometer-Rennen oder was Kürzeres vorbereitest, dann ist es durchaus auch sinnvoll, mal richtig ins Laktat reinzugehen, deutlich schneller zu rennen als dein Wettkampftempo. Ein Marathon ist ja im Grunde stumpf, ne? Also 20 km/h, so, das ist ja eine Geschwindigkeit, wenn du jetzt mal irgendwie schnell losrennst, wenn du sprintest oder so. Ja, dann hab ich 20, wenn du willst, erreichst du ja, du kannst ja auch 20 km erreichen, wenn du jetzt anfängst, irgendwie einen schnellen Spurt zu machen oder so. Ne? Also das heißt, motorisch sind 20 km/h jetzt gar nicht so krass.
Nüchtern analysieren. Ne, wenn du mal einen schnellen Spurt machst, dann kannst du ja auch mal eine ganz kurze Zeit 20 km/h erreichen. Ich mache die halt auf dem Laufband, aber 4x4 Kilometer. Und ich laufe die auch durch in 3:03. Ja, ich höre dir zu.
Worauf ich hinaus will, ist aber, dass das für dich nicht limitierend ist, dass du dann die Schritte nicht mehr irgendwie so schnell setzen kannst oder, weiß nicht, die Schrittlänge zu groß ist, sondern bei dir ist ja dann eher die Pumpe, die dann einsetzt, und dann kannst du halt einfach nicht mehr. Das Laktat geht dann in die Beine. Aber von der Motorik her ist das ja auch für dich keine Herausforderung, 20 km/h zu rennen. Das heißt, du musst, wenn du Marathonansätze hast, in der Lage sein, relativ viele Kilometer halt so abzuspulen, dass dein Körper sich daran gewöhnt und dass er das nicht mehr so krass findet. So, bei dir wäre das dann vielleicht, weiß nicht, Marathon, du bist auch kein Gerannt, das wird auch nochmal ein spannendes Projekt. Das werden wir hier, das garantiert im Podcast auch noch erleben, dass du auf dem Marathon trainierst, da werde ich dich schon noch hinbringen. Gucken, aber lange bei dem Marathon-Tempo wäre jetzt irgendwie 4 Minuten auf Kilometer, ne, dann würdest du jetzt relativ viele Kilometer versuchen, in diesem Tempo zu rennen, dich dabei wohlzufühlen. Und das mache ich jetzt auch halt auf dem Niveau, dass ich dann eben 3:00 rennen muss und mich dabei möglichst wohlfühlen muss. Okay. So, ne, wenn ich will, kann ich auch einen Kilometer in 2:40 oder 2:30 rennen, aber das ist halt, das bringt mir jetzt für den Marathon direkt nichts. So, aber bei einer 10.000 ist schon anders, da ist es schon gar nicht schlecht, auch mal ein bisschen schneller drin zu sein. Aber auch jetzt, ne, wo ich ja merke, diese Unterdistanzen sind noch eine Sache, an der ich auf jeden Fall mich verbessern muss. Ne, wir haben es ja auch schon mal angesprochen, ist ja die absurde Situation, ich muss ja im Grunde meine 10 Kilometer Bestzeit auf der Straße zweimal am Stück rennen, um meine Halbmarathon-Bestzeit zu rennen. So, dass da eben auf der Unterdistanz was passieren muss, das ist ja klar. Und deswegen ist es richtig sinnvoll, jetzt auch schon ein paar Mal.
Hey, ich wollte dich nur unterbrechen, wenn ich jetzt richtig fies wäre, was ich natürlich nicht bin, aber es kurz trotzdem andeute, weil ich weiß, dass du einfach so viel wegstecken kannst, auch emotional, und du bist einfach ein gestandener Top-Athlet. Also die 14:19, ne, von 35 bis 40, also die kannst du auch, du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Also die 14:19.
Ja, viel Spielraum ist dann aber nicht mehr.
Viel Spielraum ist dann nicht mehr, das weiß der Richard Ringer. Nein, also wir kennen alle die Qualitäten von Henrik Pfeiffer, der läuft einen Marathon und keine 5. Aber ich will trotzdem mal von dir, weil ich davon überzeugt bin, dass es auch ganz eine starke 5 sehen. Ihr wisst, was ich meine. Die 14:19, da musst du die schon lang machen. So. Die der Ringer mal eben so einstreut. Aber ist
eine Sache, die dieses Jahr halt wichtig wird für mich auch. Ne? Nicht nur gute Marathons zu rennen, sondern auch eben jetzt auf der 10 vor allem ein bisschen was zu tun noch. Dass man da, oder auch auf Halbmarathon, wir haben ja auch eine Europameisterschaft dieses Jahr, dass man dann eben auch in den 61er-Bereich rennt, aber vor allem auch dann jetzt auch mal deutlich in den 28er-Bereich auf 10. Weil, ja, das ist im Grunde eine kuriose Situation, dass ich so stark bin in dieser Zähigkeit, dass ich dieses hohe Tempo halt extrem lang halten kann, aber eben dann in diese Laktatverträglichkeit noch nicht so drin bin. Deswegen mache ich jetzt zum Beispiel auch so ein 20x600 in ungefähr 1,40 knapp drüber und werde dann auch mal viele Tausender, 10x1000 dann, wo es dann auch auf 2,50 die ganze Zeit geht, weil das eben Sachen sind, die bringen dich dann in der Hinsicht voran. Und das ist eben die Kunst. Ne? Ich mache ja immer relativ viele Marathons oder habe immer schon den nächsten Marathon direkt wieder vor der Nase. Das heißt, ich komme gar nicht so richtig dazu, ne, weil man entweder wieder Normen jagen muss oder was anderes erreichen muss, dass ich einfach mal mir Zeit nehmen kann, an diesen Unterdistanzen zu arbeiten. In die Situation kommst du nicht so oft. Und deswegen mache ich das jetzt gerade zum Beispiel, dass ich da ein bisschen dran arbeite. Und das ist wichtig.
Ich glaube, ich möchte
auch eine 28 stehen haben.
Ja, und ich glaube, das könntest du, also du bist ja jetzt für einen Marathonläufer auch noch nicht steinalt. Ne? Du bist jetzt gerade 30 und ich glaube, wenn du einfach mal ein Jahr, oder du musst jetzt nicht mit dem Marathon komplett aussetzen, aber wenn du da mal wirklich intensiv, auch in den Sommermonaten, mal ein bisschen mehr dran arbeitest und einfach diese schnellen Zeiten stehen hast, das wird dich auf den langen Strecken auch voranbringen. Da bin ich von überzeugt. Nochmal ganz kurz, das finde ich mega geil, da habe ich gar nicht dran gedacht, mal irgendwo aufgeschnappt, Halbmarathon EM, ist ja klasse. Wann ist die denn?
Boah, ich glaube, die ist im Juni oder so. Auf jeden Fall vor Olympia und die ist in Rom, ist auch ein attraktives Ziel. Und mega. Da ja Olympia Marathon, ein olympischer Marathon ist, dann ist in diesen Jahren immer bei der EM kein Marathon, sondern nur ein Halbmarathon, weil du sonst ja nicht beides machen könntest. Also das ist auch ein spannendes Ziel für viele dieses Jahr. Gerade im Halbmarathon haben wir auch noch viele andere, die noch nicht auf den Marathon gegangen sind, aber schon gute Halbmarathons rennen. Also genauso kompetitiv wird es da sein wie bei Olympia. Tendenziell sogar noch ein paar Leute mehr, die da eine Chance haben, hinzukommen. Also auch das ist ein Ziel, was viele sich gesetzt haben und wo es auch spannend wird. Ne? Klar, man muss dann gucken, was einem wichtiger ist, wo man den Akzent setzt. Aber klar, im besten Fall fährt man natürlich zu Olympia und zur EM. Aber wenn du das geschafft hast, dann hast du auch schon richtig was geschafft und erreicht in dem Jahr. Das kann man dann laut sagen.
Ist das ein Ziel für dich, da hinzukommen?
Ja, also ich werde es natürlich schon versuchen, ne, gerade logisch ja auch, wenn du, ich glaube die Norm ist irgendwie 61,40 oder so und wenn ich jetzt eh das Ziel habe, unter 62 zu kommen, dann ist das ja natürlich ein Ziel, was ich habe. Wenn ich da die Norm erreichen sollte, würde ich natürlich lieben gern auch dahin fahren. Das steht ja außer Frage so. Ne? Aber du hast ja eben gesagt, klar, nimm dir mal einen Sommer Zeit, um an Unterdistanzen zu arbeiten. Das ist leicht gesagt, würde ich auch gerne oder will ich auch, werde ich auch sicherlich machen, aber du musst dann halt schon wieder gucken. Wir hatten ja lange dieses Thema Kadernorm, habe ich jetzt erreicht, bin jetzt nächstes Jahr drin. Aber im Grunde kämpfst du ja dann schon ab 1. Januar wieder um die nächste Kadernorm, ne? Weil du musst ja dann wieder in dem Jahr die Leistung bringen, ohne überhaupt die Kadernorm zu kennen. Wir wissen ja nicht, wird die jetzt vielleicht nochmal angezogen, wird die vielleicht entschärft, weiß man alles nicht. Aber im Grunde muss ich das ja auch schon wieder im Blick haben, dass wenn ich jetzt im kommenden Jahr wieder nicht die Kadernorm renne, die gleiche Situation wieder eintritt, ne? dass man dann wieder unter Beschuss steht. Und das ist ja eben diese Gefahr. Ich habe zum Beispiel im nächsten Jahr einen Feldwebel-Anwärterlehrgang bei der Bundeswehr. 4 oder 6 Wochen, weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall im Oktober. Was für mich bedeutet, ich kann im Grunde, ne, das knallt mir mitten in die Herbstmarathonsaison rein, ich kann nur einen frühen Herbstmarathon rennen. Ne, wenn das im Oktober losgeht, könnt ihr meinen Rennkalender gucken. Da ist dann auch nicht allzu viel, was vor Oktober ist an Marathons. Aber ich habe im Grunde keine Wahl. Also ich kann zum Beispiel Valencia nächstes Jahr nicht rennen, obwohl ich super gerne natürlich machen würde. Aber wenn du da eben Bundeswehrlehrgang hast, danach rennst du eben keinen Marathon mehr auf dem Niveau. Und bin aber gleichzeitig unter Zugzwang, dass ich wieder eine Kadernorm brauche. Das bedeutet aber, wenn ich einen frühen Herbstmarathon rennen muss, dass ich erstmal eingeschränkt bin bei der Wahl, welchen ich nehme. Und dass ich dann den Sommer über halt eigentlich schon wieder für den Marathon trainieren muss, ne, damit ich dann im frühen Herbst eben auch schon wieder eine Form habe. Und wenn ich dann aber gleichzeitig sagen will, ich will jetzt schon wieder an meiner Unterdistanz arbeiten, kommst du da in Konflikt. Ne, und da sieht man wieder, diese Kadernorm wird für mich im nächsten Jahr wieder so eine Belastung sein. Und da muss man echt gucken, wie man da wieder durchkommt. Und klar, im besten Fall schafft man schon im Frühjahr irgendwie eine richtig coole Zeit. Aber du hast halt so viele Sachen immer in deinem Kopf, die du berücksichtigen musst. Ne, und eben auch so oft eben vom Verband harte Normen, die dir eher ein Klotz zwischen den Beinen sind, als, ne, der Verband sagt mir ja ganz klar, er will, dass ich an den Unterdistanzen arbeite, um da besser zu werden. Aber der gleiche Verband haut mir halt auch eine Kadernorm von 2,8 um die Ohren. Und, ne, und den Feldwebel-Anwärterlehrgang, den muss ich halt machen. Und dann ist das Jahr plötzlich schon gar nicht mehr so lang, ne? Dann musst du halt gucken. Ne? Also das ist immer der Interessenkonflikt, den man halt als Außenstehender gar nicht so sieht, ne? Wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt super gerne an der 10.000 arbeiten, dann muss ich halt im Blick haben, dass ich aber auch schon wieder im September oder so in der Lage sein muss, einen Top-Marathon zu rennen, ne? Weil sonst da kann der Verband sagen, ja cool, dass du an der Unterdistanz gearbeitet hast, eine Kadernorm hast du trotzdem nicht, ciao, das war's. So, ne? Also das ist halt immer eine Sache, die schwierig ist.
die Läufe in der Halle seien dir doch gegönnt. Ich wollte gerade irgendwie sagen, Mensch, wenn ich da beobachte bei Instagram deine Videos sehe, wie du da durch die Halle flitzt, halbnackt, bestaune ich natürlich erstmal deinen unglaublich austrainierten Körper mal wieder, ne? Aber dann denke ich mir, ach, dieser Sack, schön warm in der Halle. Im gleichen Atemzug bin ich dann aber auch ja so ein Typ, der gerne durch den Schnee laufen würde und sau traurig. Also in Köln, wir hatten einen Tag, ich habe auch mal wieder einen Beitrag gemacht, Schnee im Rheinland. Bin ich hier rumgefahren, habe schnell, hör mal, das muss dann immer ratzi-fatzi gehen. Wenn ich morgens, ach komm Schmitti, machst du irgendwas Schönes mit Schnee im Rheinland hier so ein bisschen, machst du schön, ist doch selten und. Du, da muss ich loslegen. Schnee im Rheinland, ja. Der ist natürlich auch vormittags weggetaut, um dann die coolen Bilder zu kriegen, muss ich dann schnell hier meine Hotspots abdüsen und gucken, dass ich den Beitrag da irgendwie nett launig zusammenhaue. Egal, worauf ich hinaus wollte, war die Tatsache, dass ich es liebe, im Schnee zu laufen. Das habe ich so gerne früher gemacht zu Hause in unserem Dorf bei Gummersbach. Ach, aber jetzt ist es dann aufwendig, ne? Bis du mal von Köln rausfährst. Ich fahre ja auch nicht jetzt ins Sauerland, um im Schnee zu rennen oder in die Eifel. Ich finde das klasse. Das habe ich jetzt leider nicht gemacht. Wir hatten ja jetzt echt auch im Bergischen, im Oberbergischen, im Sauerland, in der Eifel und überall sonst in Deutschland natürlich in den Ecken, die höher sind, im Thüringer Wald, im Harz und so weiter. Vom Süden unten gar nicht erst zu sprechen, hatten wir ja jetzt echt eine geschlossene Schneedecke länger als eine Woche liegen. Und ich finde das so traumhaft. Natürlich wie alle, ich liebe Schnee, also was heißt wie alle, einige hassen ihn, aber man sieht es immer in den sozialen Medien, Schnee zieht. Die Leute posten Schnee und ich finde das so toll. Ich könnte es mir stundenlang angucken und ich habe mir so gewünscht, da durchzulaufen, so ein schöner Dauerlauf, kristallklare, kalte Luft, Pulverschnee unter den Füßen, ach, der Schmitti starkst durch den Wald, irgendwie auf einmal auf der Lichtung erblickt man einen Hirsch, ach Mensch, so ein tolles Bild, habe ich schon alles erlebt, leider diesen Winter nicht, naja, aber jetzt bin ich gerade von der Halle in den Schnee, also du hattest keinen Schnee in Hannover.
Doch. Hast du auch gesehen, wir haben doch sogar Bilder hier im Schnee. Also ich sag mal so, du hast halt leicht reden, ne? Du mit deinen, wie viele Kilometern sind? 60, 70 die Woche?
Ja. Ne, also 70, wäre schon gut. Sagen wir mal 50, 60 gerade.
Ja, also es ist für mich halt, also ich laufe halt auch schon natürlich auch lieber draußen als in der Halle. Aber wenn es halt wirklich um diese Tempoläufe geht, wo du dann im Bereich von deutlich unter 3 Minuten auf Kilometer bist, ist es muskulär halt ein Riesenproblem, wenn du da bei Regen, Kälte und Schnee bist. Das geht natürlich schon irgendwie, aber ich merke halt, dass es deutlich leistungsmindernd ist. Und klar, ne, die normalen Dauerläufe mache ich in der Regel draußen. Auch ein 35er habe ich jetzt über den Schnee gemacht, aber es ist schon was anderes. So, ne? Also da habe ich mich jetzt, wie ich in letzter Zeit, sehr, sehr oft nach Kenia gesehnt. Im Februar ist es ja dann endlich soweit. Aber ich bin für diese schnellen Tempoläufe, die ich jetzt unbedingt brauche, wirklich dankbar, dass ich diese Halle habe. Weil dadurch kann ich halt eben in kurzer Hose diese Dinger machen. Und ich merke es halt ganz deutlich hinterher, dass ich mich wesentlich besser davon erhole, als wenn ich es draußen mache. Also die Tempoläufe, die ich draußen mache, die knallen richtig rein, weil die Muskulatur so sich zusammenzieht. Du bist immer kalt, es ist meistens ja auch noch nass. Und wenn du halt wirklich dann 3 Tempoläufe in der Woche unterbringst, das habe ich jetzt gemacht, 3x Tempo, 1x Longrun, dann ist es wirklich schwierig, ne, das ohne Halle zu machen. Und da bin ich echt froh, dass ich da immer ein bisschen drauf ausweichen kann, weil sonst kriege ich die anderen Läufe nicht mehr rein. Wenn du, ne, die Regenerationswerte deutlich schlechter sind, dann fühlt sich eben morgens noch schlechter. Dann hast du an diesen Übergangstagen halt schon Probleme überhaupt, da deine 30 Kilometer einzusammeln, auch wenn die nicht intensiv sind. Und dann bist du halt in so einer Abwärtsspirale. Und deswegen ist das gerade eine sehr wichtige Sache. Oder auch diese langen Dinger, 4x4, das wird jetzt ausgebaut noch auf 5x5. Die sind auf dem Laufband natürlich stumpf, mental stumpf und eklig. Aber es ist was ganz anderes, wenn du die eben in der Wärme machen kannst. Weil mach mal 5x5 Kilometer um Maschsee bei -3 Grad und Schnee. Danach machst du gar nichts mehr. Und dann machst du 2 Tage gar nichts mehr. Und wenn ich das auf Laufbahn mache, dann bin ich eben danach am nächsten Tag wieder so, dass ich zumindest, ne, mir alles wehtut, aber ich zumindest weiterhin meinen Umfang halten kann. Ne? Und das sind die Unterschiede dann eben vom Profi dann zum Breitensportler, der eben nicht jeden Tag 2x raus muss. Und ich genieße das auch, in der Natur zu sein. Ich genieße es auch immer wieder mal bei schlechterem Wetter. Aber wenn es halt wirklich darum geht, deine Muskulatur ist so auf der Kippe, du musst am nächsten Tag irgendwie in der Lage sein, das wieder zu bewältigen, dann bist du halt dankbar, dass du da eben so ein paar Sachen machen kannst. Ne? Klar, wenn du schon nicht die Möglichkeit hast, jetzt in Kenia zu sein, das ist natürlich der Idealzustand. Ne? Jetzt nach Kenia zu sein, in Kenia zu sein, wäre natürlich ideal, aber so kommt man dann eben relativ nah dran, indem man dann eben weiß, wann man eine Einheit mal in die Halle verlegt oder aufs Laufband verlegt.
Ich habe mir immer eine warme Badewanne gegönnt nach dem Läufchen, muss ich sagen. Da freue ich mich dann immer schon. Ach, dann einfach mal so 10 Minütchen, Viertelstunde, ein bisschen da liegen. Ich lasse ja nie bis oben hin volllaufen. Immer nur so ein bisschen Geplätscher, schön warm, auch entspannt, schön die Muskulatur. Das war super. Du, noch eine Frage zu meinem Training nach den 10 Kilometern. Ich habe einfach mal was probiert. Ob es jetzt geklappt hat oder in die Hose gegangen ist, weiß ich noch nicht so genau, weil ich mir einfach so ein bisschen was eingefangen habe. Ich glaube, mit der Einheit hatte es nichts zu tun. Folgendes, ich bin Sonntag diese 10 gelaufen in der 35:46. Hab dann Montag, weil ich einfach gerade so ja auf dem Trip bin, Kilometer sammeln zu wollen, weitergemacht, einen lockeren Dauerlauf, 9 Kilometer. So, Dienstag, 2 Tage nach dem Wettkampf, habe ich dann auch wieder so ein bisschen motiviert durch dich Tempoläufe gemacht, tatsächlich auch 600er, 10-mal wieder im Renntempo von 3:30 mit einer Minute Pause, Trabpause, sehr kurze Pausen, 10-mal 600. Habe ich relativ gut weggesteckt an dem Tag. Ich muss sagen, es hat gedauert, bis ich so reingerollt bin. Die ersten 2-3 Intervalle, gerade nach dem Arbeiten. Ihr kennt das wahrscheinlich, Leute, ne? Wenn man irgendwie malochen war, man kommt wieder, man hat viel gesessen und im Auto oder hin und her gerannt und einfach so ein Arbeitstag in den Knochen und startet dann mit dem Training, dann sind die ersten Intervalle immer besonders zäh. Also so geht's mir. Dann brauche ich echt so 2-3 härtere Intervalle, um reinzurollen. Mhm. Und hinten raus ging es dann auch besser. Aber meine Frage, was hältst du davon, solch ein Programm? Die Intensitäten waren übrigens laut Pulsuhr ähnlich wie bei diesem Zehner. Also der Puls ist nicht höher gegangen als 172, 73. Ja, so war die Belastung für mich. Ich habe das so ganz gut weggepackt. 2 Tage nach dem Zehner so ein Programm. Ist das sinnvoll oder ist das absoluter Quatsch?
Ja, es ist sehr dicht dran. Ne? Also ich würde schon nach so einem Wettkampf, wenn du, das kommt auch an, wie du dich gefühlt hast, ne? Wenn du sagst, das war jetzt wirklich ein richtiger Wettkampf, den du auch so ernst genommen hast und dich dementsprechend eben auch verausgabt hast, dann ist es schon sehr früh, 2 Tage danach wieder ein Tempo zu machen, Tempolauf zu machen. Wenn du sagst, das war für dich jetzt, ne, aus der kalten Hose, ne, auch so ein bisschen mit dieser Einstellung, dann war es ja eher so ein scharfes Training, was du gemacht hast. Und dann kann man natürlich auch in diesem Rhythmus schon wieder 2 Tage später was Intensiveres machen. Aber im Grunde würde ich davon abraten, wenn du sagst, es ist ein Wettkampf, dann würde ich auch ganz klar sagen, es ist ein Wettkampf und dementsprechend auch den so ernst nehmen und dann eben auch nachbereiten. Ne, und das ist dann schon so, dass man 2 Tage mindestens ruhig machen sollte. Und da kann man durchaus am dritten auch schon wieder reingehen. Hängt natürlich auch von der Distanz ab, ne, beim Marathon oder so. Ist ja außer Frage, da geht's nicht. Auch beim Halbmarathon wäre es schon sehr früh, am dritten Tag wieder Tempo zu machen. Aber nach dem Zehner ist das schon in Ordnung. So, und aber ja, da warst du relativ früh dran, aber wie du hast es ja eben auch selber erzählt, dein Zehner war ja mehr aus der kalten Hose auch und du hast einfach mal gezeigt, was du kannst, ohne alle Karten auf den Tisch zu legen. Die legst du ja erst Silvester auf den Tisch. Deswegen würde ich sagen, ist es in dem Fall okay. Aber du hast natürlich auch gemerkt, dass es am Anfang dann zäh war. Gut ist es, dass du reinkommen bist. Das habe ich nämlich auch oft, ne? Also die ersten Läufe fühlen sich ziemlich oft schlecht an, auch wenn es hinterher eine richtig geile Einheit wird. Es gibt aber auch dann eben diese Tage, wo du am Anfang dich schlecht fühlst und es dann eben auch nicht besser wird. Und das sind die Tage, ja, wo man sagen sollte, okay, ja, dann lassen wir das. Ja. Da schneide ich dann ab. Aber ich habe es wirklich ziemlich oft, dass die ersten 2 Läufe ekelhaft zäh und sich richtig schlecht anfühlen. Und dann auf einmal bist du drin und es rollt. Ja. Und deswegen würde ich halt immer, wenn ihr so Tempoläufe habt, zumindest diesem Programm eine Chance geben, ne? Auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen bitter ist und 2-3 Läufe sich schlecht anfühlen. Ziemlich oft kriegt man dann die Kurve und dann wird es am Ende ein richtig tolles Resultat, was man einfährt. Aber eben nicht immer, ne? Und an diesen Tagen, wo auch der 8., 9. und 10. Lauf immer noch Mist sind, sollte man dann wirklich sagen, ich schneide hier das Programm ab oder ich fahre die Intensität runter oder mache einfach nur einen Dauerlauf. Ne? Das sollte man abwägen. Aber wer zu früh sich entmutigen zu lassen, da würde ich immer von abraten.
Hast du da vielleicht noch so einen Tipp, gerade was das Warm-up, das Warmmachen vor einem Wettkampf angeht? Also ich habe immer das Gefühl, dass ich bei einem oder sehr oft das Gefühl, vielleicht kennen das auch einige von euch, dass ich nach einem Wettkampf, gerade nach einem kürzeren Wettkampf, nehmen wir jetzt wirklich mal Marathon, Halbmarathon und so, lassen wir jetzt mal und meistens auch nicht nach einem Zehner, aber nach einem kürzeren Lauf, nach einem kürzeren Wettkampf habe ich das Gefühl, Mensch, jetzt bin ich eigentlich erst richtig warm. Da ist man wirklich alles so durchgepustet, da ist man mal richtig mit dem Puls nach oben geschossen und jetzt könnte ich nochmal laufen. Dass ich das eben nicht habe, dass ich das vermeide und mich schon so richtig heiß mache, dass ich dann auch vom Start weg 100% gehen kann. Hast du da irgendwie ja ein paar Ansätze, die wir mitnehmen können?
Ja, also ich habe mein Warm-up-Programm immer gegliedert. Ganz klar aufgeteilt und versuch's immer gleich zu machen, ne, dass so ein Ritual entsteht, so dass der Körper auch so ein bisschen spürt, wenn dieses Ritual ist, dann hast du entweder ein intensives Training gleich oder einen Wettkampf im besten Fall. Also wenn es ein Wettkampf ist und gerade ein großer Wettkampf, Marathon oder so, dann bin ich auch immer schon deutlich früher da als zu der Zeit, wo ich mich warmlaufen müsste und guck so ein bisschen mir die Atmosphäre an, saug das so ein bisschen auf, um ein bisschen diesen Spirit aufzunehmen. Aber in der Regel mache ich wirklich 60 Minuten Warm-up-Programm, fange an mit 2 Kilometern Joggen. So, wo auch gar kein Problem ist, wenn man dazwischen dann mal auch wieder ein bisschen geht und einfach nur vor sich hin träumt, ne, weil 60 Minuten natürlich relativ lang ist. Und ich versuche da möglichst jeden Stress zu vermeiden in dieser Phase und wirklich konzentriert schon zu sein. Man hat dann immer nach dem Warm-up ein bisschen dehnen, dann das Lauf-ABC, dann ziehe ich die Wettkampfschuhe an, ne, und dann, ja, dann ziehe ich eben und lege ich eben die Sachen ab, wenn man es dann eben muss. Klar, viele stehen dann eben auch in so einem großen Startblock. Da hat man dann eben nicht immer die Gelegenheit, erst kurz vorm Start sich die Rennschuhe anzuziehen oder die langen Sachen abzulegen. Das ist dann eben so. Aber im Grunde ist es immer wichtig, schon im Kopf sich zu konzentrieren, dass gleich was Größeres und Intensiveres ansteht. Das funktioniert sowohl im Training als auch im Wettkampf. Also das, was du jetzt gemacht hast aus der kalten Hose, das ist für mich wäre es Gift, weil man da mental nicht in diesem Wettkampfmodus ist. Und das ist ja wirklich eine Sache, die macht bei mir einen enormen Unterschied. Ich könnte niemals im Training 42 mal 1000, selbst mit einer Trabpause dazwischen, in 3:00 rennen. Oder kannst du mir gar nicht vorstellen. So im Wettkampf renne ich es auf einmal am Stück. Und das geht nur, weil du dich halt eben dementsprechend auch fokussierst, pusht und darauf vorbereitest. Ne? Also das ist eine sehr starke mentale Sache, die man da hat. Und am besten wirkt wirklich, wenn ihr euch so ein eigenes Ritual erarbeitet, was für euch gut funktioniert, dass ihr halt immer auch Zeit habt, irgendwie noch eine WC-Sache einzubauen, ne, dass ihr da irgendwie 20 Minuten vorm Start dieses Ritual abspult und dann aber immer in diesem Ritual genug Zeit habt, um eben auch nochmal 5 Minuten zu entbehren, wenn ihr auf Dixie müsst oder was auch immer, solche Sachen. Das würde ich mir, ne, muss nicht wie bei eine Stunde sein, das würde ich mir aber dann selber so ein bisschen aufbauen und gucken, was für einen selber gut funktioniert. Und das dann will ich auch abspulen und dann wie so ein Mantra bei jedem Wettkampf machen. Dann kriegt man diesen besonderen Wettkampfmodus. Und da geht tatsächlich dann echt nochmal eine Menge mehr, als man denkt.
Machst du, wenn ich es richtig verstanden habe, 2 Kilometer Easy Jogging, dann ein bisschen Dehnen, dann ein paar Steigerungen. Läufst du auch mal länger in einem höheren Tempo am Stück, um wirklich mal so richtig in dieses Wettkampftempo reinzukommen? Oder machst du nur Easy Jogging und Steigerung läuferisch?
Ja, nur Easy Jogging und Steigerung. Also wichtig ist mir immer, dass du sagst, ich hab das Selbstvertrauen, ich habe dafür trainiert, dass ich das Wettkampftempo laufe und ich muss mir jetzt beim Warmlaufen nicht noch beweisen, dass ich dieses Tempo irgendwie 100 Meter lang halten kann. So Steigerungen mache ich schon, damit die Muskulatur und der ganze Apparat so ein bisschen in diesem schnelleren Schritt auch einmal drin war, aber es geht nicht darum, das jetzt irgendwie 300 Meter oder so zu laufen, das macht dich eigentlich nur müde. Du hast für dieses Wettkampftempo in den Wochen davor gearbeitet. Das Warm-up ist wirklich nur dafür da, dass du halt mit dem Startschuss direkt auch in der Lage bist, in diesen Schritt reinzugehen und das dann zu machen. Aber da geht es darum, wirklich möglichst Kräfte zu sparen.
Okay, super. Du, abschließend, jetzt ist es nicht mehr allzu lange, ne, bis Silvester. Was würdest du mir jetzt so ein bisschen raten? Ich bin gerade in Gedanken, warte, ich überlege. Jetzt habe ich letzte Woche, also ernsthaft, ist jetzt nicht irgendwie vorbereitet, jetzt habe ich letzte Woche krankheitsbedingt viele Kilometer gemacht für meine Verhältnisse, aber alles recht easy. Da war natürlich der Zehner. Wie soll ich jetzt die nächsten 2 Wochen, sagen wir mal bis zum nächsten Podcast, wie soll ich die gestalten? Ja, denn das sind ja genau die Wochen jetzt bis Weihnachten, ne? Und dann ist noch eine Woche bis Silvester. Wie würdest du die jetzt gestalten an meiner Stelle?
Also durchaus intensiv. Also ist jetzt eigentlich kein Grund, jetzt nochmal eine Entlassungswoche einzubauen. Die kriegst du dann ja eh. Also wenn Weihnachten ist, dann ist ja noch eine Woche bis Silvester und da trittst du dann auch allein durch die ganzen familiären Sachen eh kürzer. Das heißt, du hast jetzt eigentlich nochmal 2 Wochen, die du auf jeden Fall nutzen kannst für richtig schönen Formaufbau und wird da durchaus relativ ja ins Wettkampftempo reingehen, ein bisschen drunter auch unter das Wettkampftempo, also schöne Intervalle, da würde ich jetzt einen Schwerpunkt drauf setzen. Du brauchst jetzt nicht mehr so richtige Longruns, ne, weil dein Wettkampf ist ja auch kein Halbmarathon oder so. Da reicht vielleicht dann ein längerer, der vielleicht so 18 bis 20 Kilometer ist in der Woche. Und da würde ich wirklich schön 2 richtig qualitativ hochwertige Intervallprogramme machen. Ne? Eins, was irgendwie so Tausender ist, vielleicht 2000er, also ein bisschen längeres. Und eins, was ein bisschen spritziger ist, das können 400er sein, ne, oder auch so ein abfallendes Programm, 5x600, 5x500, 5x400, irgendwie sowas. Und eins, was dann eher so 2000er, 1000er beinhaltet. Und dann, ne, wenn du das jetzt über 2 Wochen nochmal so ein bisschen weiter, also ne, in der einen Woche auf gutem Niveau, in der zweiten Woche auf etwas höherem Niveau und dann eben über Weihnachten in eine etwas ruhigere Phase gehst, dann bist du eigentlich Silvester topfit. Also ich würde jetzt schon sagen, bis Weihnachten die Zeit, die kannst du nochmal richtig nutzen und Gas geben.
Top. Ja, super. Versuche ich. Also, mache ich. Hier wird nichts versucht. Vielleicht, ja, nein. Mal gucken. Füllwörter. Ei, ei, Sir. Feldwebel.
Wir schulden euch ja aus der letzten Folge noch die Auflösung, ne, von Kipchoge gegen Kiptum. Was würdet ihr an Kiptum Stelle machen? Und? Würdet ihr euch fokussieren auf den Sub-2-Versuch? Oder würdet ihr euch auf Olympia fokussieren und da Kipchoge schlagen? Ja, da haben wir ja intensiv drüber diskutiert und ich habe gesagt, also ihr wart euch relativ sicher, dass dass er sagen wird Sub 2 um jeden Preis und ich habe eher gesagt, na, ich würde an seiner Stelle eher Olympia machen und den Sub 2 den danach machen und ja, es war tatsächlich relativ offen, also die Ergebnisse waren so, dass 42% gesagt haben, wir würden den Fokus auf Olympia setzen, das Sub 2 erstmal hinten anstellen. Und 58% haben gesagt, wir widmen uns voll den Sub-2-Versuch. Das ist Geschichte, die geschrieben wird und Olympia ist schön und gut, aber diese 2 Stunden brechen ist wichtiger. Fand ich spannend, wie die Leute entscheiden. Ne? Ich glaube, du hast eher gedacht, dass noch mehr Leute sagen, ja, wir widmen uns Sub-2.
Hätte ich gedacht,
ist relativ offen, aber die Tendenz ist schon Richtung Sub-2, aber doch auch einige das so sehen, dass das so ein Prestigesieg bei Olympia gegen Eliud Kipchoge auch sehr spannend wäre und dann den Sub-2 nochmal danach anzugreifen, dass er dann wirklich das meiste für sich da rausholen würde, was so ein bisschen so Legacy-Legendenbildung wäre. Fand ich einen interessanten Gedanken und ich habe mich wie ich selber auch oder mir selber auch die Frage gestellt, wie würde ich an seiner Stelle handeln und ich war eher Team voller Fokus Olympia und ja, eine leichte Mehrheit hat sich aber für das Sub-2 entschieden. Fand ich interessant.
Leute, voller Fokus Olympia. Ihr habt Henrik gehört. Ich gucke jetzt mal, was die Thales-Tickets so kosten von Köln nach Paris am Marathontag. Ob es da überhaupt schon welche gibt, noch welche gibt, keine Ahnung. Also das muss ich mir jetzt mal angucken, wann der stattfindet. Ja, ich bleibe jetzt dran. Am Training hoffe, dass ich mir nichts mehr einfange. Ja, und sage, wir hören uns in 2 Wochen wieder, oder? Bleibt fit, bleibt gesund.
Ja, freue ich mich drauf. Das ist ideales Timing, weil wir dann uns natürlich auch nochmal vor Silvester hören und auch wissen wir natürlich auch, wie bei dir jetzt diese beiden intensiven Wochen verlaufen und können euch natürlich dann auch nochmal gute Wünsche mitgeben für euren Silvesterlauf. Ihr habt ja wahrscheinlich auch, oder viele von euch haben wahrscheinlich auch einen anstehen. Weihnachten haben wir dann hinter uns. Wir schauen natürlich dann in der Folge auch nochmal ein bisschen zurück auf dieses ganze Jahr, was ja für uns alle, für uns beide auch ziemlich intensiv und viele Höhepunkte hatte. Lassen wir das auch nochmal ein bisschen Revue passieren. Wir haben es in der letzten Folge mit den beiden Larasch-Kollegen angedeutet, dass wir nochmal über einen so einen Beitrag sprechen wollten, wo es um dieses Trail-Abenteuer ging, was ich gemacht habe bei Ciacinal. Ich glaube, das ist tatsächlich in der nächsten Folge auch nochmal ein bisschen besser aufgehoben, ne, weil wir da eben auch ein bisschen zurückschauen. War ein interessanter Artikel, den werden wir in der nächsten Folge thematisieren, der ja auch eine gewisse Kritik an mir geäußert hat. Das können wir ein bisschen aufdröseln. Finde ich spannend, darüber zu sprechen. Und ja, ich wünsche dir erstmal, wir sprechen uns natürlich privat nochmal auch, aber wünsche dir erstmal jetzt auch ganz öffentlich schöne Weihnachten. Und die ersten Weihnachten für dich als Mann unter der Haube.
Leute, das stimmt. Wir müssen ja jetzt schon sagen, schöne Weihnachten, weil es ist ja in zwei Wochen aufgrund, wir haben ja jetzt schon den dritten Advent am kommenden Sonntag. Ja, ich wünsche euch natürlich eine tolle Weihnachtszeit. Machen wir es doch so. Ich liebe Weihnachten. Ich finde diese Zeit einfach immer klasse. Nicht, weil ich so christlich bin, sondern weil ich es einfach schätze, mit der Familie, mit meinen Liebsten gemütlich Zeit zu verbringen. Das finde ich eben toll, das Beisammensein, die Gemütlichkeit. Es wird lecker gegessen, nett was getrunken, gequatscht und irgendwie diese Stimmung. Ich finde das toll. Also, ja, wünsche ich euch eine schöne Zeit und dann hören wir uns, ne? Das ist ja dann Dienstag, warte mal, Heiligabend ist ja dieses Jahr am Sonntag, das ist dann der zweite Weihnachtstag. Also dann ist noch Weihnachten, wenn unsere nächste Folge dann
weihnachtliche Folge.
Dann können wir immer noch, genau, da machen wir, hör mal, früher war mehr Lametta, da lassen wir es richtig. Du, da zünde ich, da mache ich die Kerzen an und da hole ich nochmal den Pulli raus hier vom Lauf, den Ugly-Pulli und da machen wir es uns nett. Da gibt es ein schönes Stückchen Stollen mit Butter. Und mal gucken, was noch so übrig ist. Klasse.
Ja, da freue ich mich drauf. Aber bis dahin nochmal zwei Wochen harte Arbeit.
Alles klar. Grüß die Esther und jetzt wird mal los. Tschüssi.
Ciao.